Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Heute geht es, nachdem wir letztes Mal über Fantasy geredet haben, auch wieder um richtigen Football, um die Seattle Seahawks und insbesondere um unsere Offensive. Und über die Offensive rede ich heute nicht alleine, sondern bei mir ist der Tobias. Moin Tobi.
Hallo.
Genau, und bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen, natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und da haben wir erstmal eine Sperre zu vermelden. Und zwar wurde Center Kyle Fuller von der NFL für 2 Spiele aus dem Verkehr gezogen. Und zwar hat er gegen die Drogenrichtlinie der NFL verstoßen. Was genau da jetzt passiert ist, ist jetzt nicht rausgekommen. Aber Kyle Fuller auch eher Ergänzungsspieler. Von daher jetzt sicherlich keine große Schwächung, auch wenn wir nachher nochmal zum Thema Center kommen werden. Aber an der Stelle, ja, nur mal eben so, dass ihr es auf dem Schirm habt. Und die zweite kurze News, Wide Receiver Paul Richardson, der zuletzt 2 Jahre in Washington gespielt hat, vorher bei den Seahawks auch ein paar doch ganz gute Jahre hatte. Und Center Justin Britt, der ja vor kurzem entlassen wurde, um Capspace zu sparen. Die waren jedenfalls beide bei den Seahawks eingeladen für einen kurzen Visit, also einfach mal ein bisschen geguckt, okay, wäre das eventuell jemand, den wir wieder verpflichten könnten. Dann natürlich bei Britt zu günstigeren Konditionen. Also gar nicht so ungewöhnlich, dass man einen teuren Spieler entlässt und später wieder günstig einstellt. Tobi, sind das für dich mögliche Comeback-Kandidaten oder meinst du nur mal kurz ein bisschen vorbeischauen?
Also ich finde die beiden Visits eigentlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Paul Richardson ist so, der war ja wirklich nicht schlecht, nur seine Verletzungsanfälligkeit. Und wenn man den jetzt auf dem Spot, den er hier bekleiden würde, also es wäre höchstens ein Wide Receiver 3 oder 4, zu günstigen Konditionen holen könnte, fände ich das eine sinnvolle Verstärkung. Falls da zum Beispiel mit Josh Gordon nichts weiter passieren sollte, weil ich meine, er fällt sich immer noch in Seattle auf, aber so richtig nach vorne oder passiert da irgendwie auch nichts. Ja, und Justin Britt, also da kommen wir gleich in der Preview auch nochmal ein bisschen drauf. Die Center-Position ist ja aktuell noch größeres Sorgenkind als generell schon. Und ja, der war natürlich vom Vertrag her viel zu teuer im letzten Jahr. Die Entlassung war nur logisch und ja, er scheint ja auch von anderen Teams keine Angebote zu haben. Und ja, da macht eine Rückkehr eigentlich nur Sinn, wenn man ihn jetzt zu günstigeren Bezügen bekommen kann. Finde ich eigentlich sehr spannend, auch im Hinblick aufs Trainingcamp und in Woche 1. Er kennt das System, er könnte halt dann sofort wiederkommen. Ja, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall 2 interessante Kandidaten. Dazu nochmal gesagt zu Paul Richardson, falls Josh Gordon oder Antonio Brown, hattest du natürlich vergessen,
natürlich.
Falls von den beiden keiner mehr kommt, Richardson sicherlich eine gute Alternative, ja. Das war's auch schon von den News, nicht so viel los. Die Saison steht vor der Tür und viel passiert im Moment tatsächlich nicht. Darum kommen wir jetzt direkt zu unserer Offensive Preview.
Touchdown! Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und die wollen wir so ein bisschen aufdröseln in die einzelnen Positionsgruppen und fangen natürlich bei der wichtigsten von allen an, Quarterback. Und ich glaube, zu Russell Wilson brauchen wir nicht viel sagen. Klare Nummer 1. Was meinst du dahinter? Wer schnappt sich den 2. Spot? Geno Smith oder undrafted Free Agent Anthony Gordon?
Ja, da bleibe ich richtig langweilig. Ich denke, Geno Smith wird wieder ein Backup geben. Anthony Gordon bekommt ja zwischendurch so ein bisschen Hype, auch aufgrund seiner überragenden College-Statistiken. Ich selber war nie richtig Fan von ihm und wer ein bisschen College-Football verfolgt, der weiß auch, dass Mike Leach immer wieder Quarterbacks herausbringt, die eben solche Stats auflegen, die aber dann selten in der NFL auch den nächsten Sprung und nächsten Schritt schaffen. Und bei Gordon sieht das aktuell auch so aus. Also für mich nicht der geeignete Backup, Geno Smith. Und wenn Wilson verletzt ist, dann ist die Saison sowieso eigentlich vorbei. Ob da jetzt Smith oder Gordon dann am Ende reinkommt, ist wahrscheinlich zweitrangig, aber ja, dann eher den erfahrenen Mann.
Ja, absolut, was du gesagt hast. Also ich bin da auch völlig emotionslos. Im Endeffekt ist es völlig irrelevant, wer da die Nummer 2 ist. So wenn Russell ausfällt, dann kannst du die Saison sowieso in die Tonne kloppen. Von daher, Gordon wäre sicherlich eine interessante Variante, aber überzeugt im Moment überhaupt nicht im Trainingscamp. Gordon ist relativ solide. Smith ist relativ solide. Von daher hat er da wahrscheinlich die besseren Karten, aber ja, wie gesagt, Quarterback braucht man sich auch nicht lange mit aufhalten, da sind die Karten doch recht eindeutig gemischt. Ja, kommen wir jetzt zu denjenigen, die dann am Ende die Bälle fangen sollen von unseren Quarterbacks, den Wide Receivern. Tyler Lockett, DK Metcalf, beide gesund. Meinst du, die können an ihre Leistung des Vorjahres anknüpfen oder vielleicht sogar darüber hinaus kann man von Metcalf vielleicht so einen Breakout erwarten, falls es das nicht letztes Jahr schon war?
Ja, ich wollte gerade sagen, es war ja eigentlich letztes Jahr schon ein Breakout, eine ziemlich gute Rookie-Season und ich sehe die beiden eigentlich, also ich würde eher sagen, dass vielleicht Metcalf die Yardzahl und Catches, Touchdowns, alles nochmal ein bisschen nach oben entwickeln kann und den nächsten Schritt macht im zweiten Jahr in der Liga und Lockett auf dem gleichen Niveau ungefähr bleibt, vielleicht auch ein bisschen Targets abgeben muss. Da hatten wir letztens ja letzte Woche in der Fantasy-Folge schon so ein bisschen, die waren schon ziemlich gleich auf, da war Lockett aber auch noch ein bisschen verletzt. Jetzt, ob es da eine klare Nummer 1 gibt oder geben muss, weiß ich nicht. Also ich sehe die beiden ungefähr auf einem Leistungsniveau. Und ja, es ist ein Luxusproblem, ob man da jetzt eine 1 oder 2 rausmacht oder eine 1A oder 1B. Zwei tolle Wide Receiver, an denen wir hoffentlich noch eine Menge Spaß haben werden.
Absolut, zumal Lockett ja eben auch super dann im Slot oder aus dem Slot eben agieren kann und die alte Rolle von Doug Baldwin tatsächlich sehr gut eingenommen hat, eben diese vertikale Slot-Waffe zu sein. Das konnte er auf jeden Fall richtig gut. Und Metcalf dann eben ganz klar auf Außen. Was passiert hinter den beiden? Also wir haben ein paar Receiver, die dahinter in Frage kämen. Philip Dorsett, die Neuverpflichtung, aber auch aus dem letzten Jahr noch Jonas Sua. Was meinst du, wer schnappt sich die Nummer 3? Oder wir hatten Paul Richardson angesprochen. Meinst du vielleicht jemand, der jetzt noch gar nicht im Kader ist, könnte die Nummer 3 eher noch ausfüllen?
Ja, also erstmal, was du noch zu Lockett sagst, ist ja sowieso eine gute Sache. Den kannst du outside aufstellen, aber auch im Slot ist er sehr stark. Und da ist dann sehe ich momentan natürlich Dorsett vorne, da wurde Geld investiert, der wurde von den Patriots geholt und ist auch wahnsinnig schnell. Also wenn Metcalf, Lockett und Dorsett auf dem Platz stehen, dann ist es ein unfassbar schneller Receiving-Korb. Da sehe ich den auf jeden Fall vorne und ist auch ein sehr interessanter Field-Stretcher. Dann Dorsett kann das Feld nochmal langziehen, kann dann Räume für Lockett vielleicht etwas weiter hinten eröffnen. John Ursua mag ich eigentlich, aber so richtig geklickt scheint es halt noch nicht zu haben. Ist ja auch nicht schlimm. Geht ja auch erst ins zweite Jahr. Den Kader glaube ich schon, dass er den schafft. Da habe ich eher einen anderen Cut-Kandidaten gerade im Hinterkopf. Weiß ich, ob wir auf den noch zu sprechen kommen. Ja, Paul Richardson, falls er wirklich kommt, Wide Receiver 4. Also ich glaube nicht, dass er an Dorsett vorbeikommt. Dorsett hat ja auch momentan ein paar Probleme mit seinem Fuß. Hat jetzt auch ein paar Trainingszeiten ausgesetzt. Ist halt die Frage, ob der dann auch sofort fit und voll belaster ist. Aber so die ganz große Konkurrenz sehe ich da in keinem von denen für Dorsett.
Ja, das stimmt. Wen hättest du noch im Kopf als Cut-Kandidaten? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
David Moore wäre für mich ein Cut-Kandidat. Ach ja. Allein dadurch, dass man, wenn man ihn cuttet, 2 Millionen Cap-Space nochmal frei macht. Und ja, wenn man da so ein Überangebot hat, David Moore hat auch eine solide Rolle hier gespielt, aber ist jetzt für mich nicht unverzichtbar. Und wenn man halt nochmal ein bisschen Cap braucht, ich schiele nochmal in die Defense-Line. Clowny. Beispielsweise, ja, Clowny oder was auch immer da noch irgendwo entlassen wird und unter Vertrag genommen wird, wäre das für mich einer, der dann auch gehen könnte.
Der dann geopfert wird. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall eine Option, das stimmt. Also genau, Lockett, Metcalf, klar, die ersten beiden und dahinter stimme ich dir zu, ist wahrscheinlich, hat das Set zurzeit wahrscheinlich die Nase vorn. Richardson wäre eine interessante Komponente, den mochte ich sehr gerne. Vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob du seinen spektakulären Catch gegen die Lions noch im Kopf hast. Ich glaube, das war ein Wildcard-Spiel, als er sich da am Helm eines Verteidigers gehalten hat und dann mit einer Hand den Ball noch kurz vor der Erde gepflückt hat. Also das sah wirklich phänomenal aus. Also wenn man sowas dann wieder von ihm sieht, dann würde ich ihn auf jeden Fall gern zurückhaben. Ja, genau, soviel zu den Wide Receivern. Kommen wir zur Lieblingsposition von Pete Carroll, den Running Backs. Ja, Chris Carson, klare Nummer 1, oder?
Für mich schon. Für dich auch?
Ja, ich bin sowieso ein riesen Carson-Fan. Also ich habe auch gesagt, wenn er verlängern sollte, kommt er auf mein nächstes Trikot. Von daher Daumen drücken auf jeden Fall. Carlos Hyde wurde geholt und tatsächlich von Carroll jetzt auch gelobt. Und ich weiß nicht genau, wie das Zitat war, aber er meinte wohl irgendwie, ja, Hyde soll eine große Rolle einnehmen. glaube ich, nicht so dran. Was meinst du, ist da wirklich was dran, dass das Hyde da eine Rolle spielt, oder ist das wieder nur dieses typische Coaches-Speech vom Trainingscamp?
Ja, also man muss ja immer sehen, dass in Hyde ja auch gewisse Ressourcen fließen in Form von Geld. Bis zu 4 Millionen kann er dieses Jahr verdienen, was ich jetzt für einen, der nur zwischendurch mal casten lassen soll, schon ein bisschen viel finde. Wenn man aber dann wieder sieht, die Philosophie von Pete Carroll natürlich, run first, dann sind 4 Millionen eigentlich schon wieder fast gar nichts. Für mich ist Carson die klare 1. Und Hyde wird dann so eine Penny-Rolle, glaube ich, bekommen, dass er da auch ein bisschen Workload bekommt. Sagen wir mal 70-30 vielleicht für die Verteilung an Prozent. Aber dass Hyde jetzt eine wirklich große Rolle bekommt, das sehe ich bisher noch nicht. Nee, da will ich auch erstmal sagen, Coaches speak.
Ja, du hast Penny angesprochen, der wird die Saison vermutlich auf der PUP-List verbringen, beziehungsweise zumindest starten auf der Physically Unable to Perform-List, wird also am Anfang nicht dabei sein. Wie lange er ja noch braucht, bis er von seiner Verletzung zurückkehrt, das ist noch relativ ungewiss, da hört man auch eigentlich kaum was von. Von daher Penny wahrscheinlich erstmal kein Faktor.
Ja, aber falls Penny wiederkommt, dann ist ja für mich die Frage, wie sieht dann das ganze Backfield aus? Also dann ist es ja komplettes Mess, meiner Meinung nach.
Ja, vor allen Dingen, weil wir dahinter ja noch den Travis Homer, der jetzt in sein zweites Jahr geht, den haben wir noch. Und Rookie DJ Dallas, der tatsächlich im Trainingscamp ein bisschen Furore sorgt. Vor allen Dingen im Passspiel soll er einiges leisten bis jetzt. Und Pete Carroll hat auch seinen Running-Stil gelobt. Also auf jeden Fall eine interessante Personalie da. Im College hat er sich auch durch echt starkes Pass-Blocking ausgezeichnet. Was glaubst du, wie hoch kann Dallas im Death-Chart steigen?
Also an Homer sicher vorbei. Das sehe ich auf jeden Fall. Wenn dann Chris Carson, Carlos Hyde so vielleicht diese klassischen Runner geben, vielleicht soll es auch Waffe aus dem Backfield im Receiving Game, dann vielleicht so eine gute 3. Wenn Penny dann zurückkommt, muss man das alles nochmal neu mixen. Aber ich glaube, Running Back 3 ist für Dallas durchaus drin. Wobei ich von dem Pick, muss man ja auch sagen, er ist gut im Passspiel als Receiver. Er hat eine gute Pass Protection, blockt gut. Aber so richtig Fan vom Pick war ich nie. Ich hoffe, er kann mich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Und dass man da vielleicht immer die ein oder andere Rolle gibt, außerhalb des klassischen Running Backs. Bin ich mal gespannt, ob er da ein bisschen für Furore sorgen kann.
Ja, dazu muss man sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir mögen den Pick nicht, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir den Spieler irgendwie nicht gut finden, sondern es kann auch durchaus daran liegen, dass wir einfach die Ressourcen irgendwie zu viel finden, die jetzt in ihn gesteckt wurden. In dem Fall, zumindest von meiner Seite aus, ist es so, dass ich einen Viertrunden-Pick halt ziemlich hoch fand. Viele Experten haben ihn deutlich tiefer gesehen. Und von daher ist das bei mir eigentlich so das einzige Manko. Allgemein ist an Dallas, glaube ich, nichts auszusetzen, wenn man ihn jetzt in der sechsten Runde beispielsweise gepickt hätte. Da wäre ich zumindest deutlich zufriedener gewesen. Aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vor allen Dingen, glaube ich, wenn Carson und Hyde vielleicht zum Ende der Saison ein bisschen müde werden, so vor allen Dingen Running Backs haben ja gerne mal so ein bisschen Wehwehchen in Richtung Beine, Richtung Hamstring etc. Und da ist Dallas, glaube ich, deutlich eher geeignet als letztes Jahr dann der alte Marshawn Lynch und der doch etwas zierlichere Travis Homer, eben dieses Running Game auf seine Schultern zu laden. Von daher Dallas vielleicht zum Ende der Saison sogar in einer etwas prominenteren Rolle, als man ihn sicherlich am Anfang finden wird.
Ja, also ich denke auch, dass sollte man eh mal ganz grundsätzlich sagen, ne? Weil man vielleicht vom Pick kein Fan ist, heißt das nicht, dass man einen Spieler jetzt irgendwie verabscheut oder sowas. Es geht ja immer darum, ein Draftkapital gut zu nutzen oder auch seinen Capspace gut zu nutzen. Und da sind dann die Signings, zum Beispiel von Carlos Hyde ist dann für mich dann eine so eine Sache, die man dann durchaus kritisieren kann in der Höhe. Oder auch, dass man halt einen relativ frühen Pick für DJ Dallas nimmt. Aber es ist halt nichts gegen den Spieler an sich. Und wenn die hier eine gute Rolle spielen, dann spricht keiner mehr darüber, ob das jetzt ein Viertrunden-Pick war oder ob man 4 Millionen für Hyde bezahlt hat.
Ja, das stimmt. Also im Endeffekt muss man eben schauen, so wirklich, ob es sich gelohnt hat, sieht man erst im Nachhinein. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Dallas am Ende tatsächlich so ein bisschen im Death-Chart nach oben klettert.
Ja, aber ich bin auch ganz froh, wenn man da ein bisschen durchtauscht, die Spieler vielleicht auch über eine ganze Saison fit hält, dass da gar keine Ermüdungserscheinungen großartig auftreten, wenn man das beim Football überhaupt so sagen kann, weil am Ende der Saison werden sie alle irgendwie angeschlagen sein wahrscheinlich. Naja. Aber ein bisschen durchwechseln, vor allem auf der Position, ist doch optimal.
Ich denke auch. Und durchwechseln auf Positionen, das ist ein perfektes Stichwort für unsere Tight End Gruppe, weil davon haben wir zurzeit eine ganze Menge. Was glaubst du in, ich sag mal, im 11 Personal, also wenn nur ein Tight End auf dem Feld steht, wen werden wir da häufiger sehen? Will Disley oder Greg Olsen?
Ich vermute fast Greg Olsen, vor allem am Anfang der Saison. Will Disley kommt dann noch von der schweren Verletzung zurück. Und ja, auch hier wurde viel Geld ausgegeben. Das ist dann auch nichts gegen den Spieler, aber schon ein bisschen, ja, fragwürdig jetzt nicht, weil Disley ist jetzt zweimal mit einer schweren Verletzung für lange Zeit der Saison ausgefallen. Deswegen an sich stimmig, aber wenn man dann auch noch Parkinson im Draft zum Beispiel nachlegt und Sullivan, dann ist es natürlich schon eine ganze Menge auf der Position. Ich möchte jetzt gar nicht viel, zu viel vorweggreifen, aber ich glaube, die Eins am Anfang wird auf jeden Fall Greg Olsen sein. Und Disley wird dann, wenn er dann auch fit ist, langsam rangeführt werden, vielleicht ein bisschen limitiert werden in den Snaps und dann später vielleicht auch übernehmen. Man muss ja auch gucken, ob Olsen die Saison durchhält. Ja, davon ist das alles so ein bisschen abhängig.
Ja, das stimmt. Also du hast schon einige unserer restlichen Titans angesprochen. Wir haben auch noch Hollister im Kader, Luke Wilson und genau die beiden Rookies Parkinson und Sullivan. Was meinst du, wie wird sich das bei denen einpendeln, beziehungsweise glaubst du, dass die alle den Cut schaffen? Also das wären ja doch ein bisschen sehr viele Tight Ends, oder?
Das wären ziemlich viele Tight Ends. Ja, Wisley und Olsen sind klar. Hollister ist für mich, da habe ich wieder einen Rechenschieber bemüht, auch für mich ein Cut-Kandidat. Da würde man dann etwas über 3 Millionen wieder sparen im Capspace und da könnte man sich wieder anderweitig verstärken und ja, dann hat man aber meiner Meinung nach immer noch eins zu viel. Gut, für Parkinson ist für mich, also im Blocken fand ich ihn ziemlich schwach als Rookie, also beziehungsweise im College. Im Passspiel könnte er aber eine unfassbar gute Red Zone Waffe beispielsweise für Wilson sein. Ja, Sullivan ist für mich vielleicht noch eher der Spieler, der auch noch gehen müsste und Luke Wilson einfach als guter Blocker und Veteran dann noch dahinter. Dass dann am Ende die Tight End Gruppe Disley, Wilson, Olsen und Parkinson wäre.
Ja, Hollister verdient auch relativ viel, ne? Ich weiß gar nicht, nur 3 Millionen.
Ja, etwas über 3 Millionen. Ja. Die könnte man komplett einsparen und genau. Deswegen ist er für mich eher so der Typ, der vielleicht raus muss. Wenn man dann vielleicht wirklich 5 Titans mitnimmt, dann vielleicht Sullivan noch rein, der dann natürlich auf einem günstigen Rookie-Vertrag momentan unterwegs ist. Ja, und dann Luke Wilson, gut, ist ein Fan-Liebling, aber vielleicht ist er im Endeffekt auch der Mann, der noch raus muss. Und dann geht man halt mit einem relativ gemischtaltrigen, also einmal mit Olsen vorneweg und dann Disley, Parkinson, Sullivan. Kann ich mir auch gut vorstellen. Er ist ein bisschen schwierige Position.
Ja, Herr Wilson ja auch schon mal von den Seahawks gecuttet worden, also es wäre ja nicht das erste Mal. Ist dann ja für eine Saison bei den Raiders untergekommen, bis er auch da wieder entlassen wurde. Also er ist halt wirklich kein Premium-Teil, muss man sagen. Ist ein solider Blocker auf jeden Fall, aber ja, viel mehr eben auch nicht. Du hast es angesprochen, Fanliebling, ja. Aber da die meisten Spiele wahrscheinlich ohne Fans stattfinden, wird auch kein lautes Luke mehr durchs Stadion hallen. Und das war für mich immer das einzige Argument, ihn mit dabei zu behalten. Von daher,
Ich bin auch relativ schmerzfrei. Also wenn es am Ende Wilson ist, den es trifft und dann vielleicht Hollister, dann ist das völlig okay für mich.
Ja, oder vielleicht Parkinson Sullivan, eventuell einer der beiden noch in Richtung Practice Squad. Der wurde ja auch vergrößert, glaube ich, dieses Jahr. Ist das richtig? Ja. Durch die Covid-Situation jetzt auch mehr Plätze im Practice Squad. Nachteil dann natürlich die Möglichkeit anderer Franchises, diese Spieler direkt in ihren aktiven Kader zu sein. Aber ja, muss man sich ihm überlegen. Das ist eventuell auch eine Möglichkeit für Anthony Gordon, habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Gordon vielleicht auch in Richtung Practice Squad. Also das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit.
Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man jetzt auch Spieler aus dem Practice Squad für ein Spiel aktivieren kann, dann aber auch ohne Umwege wieder in den Practice Squad stecken kann. Das konnte man ja vorher nicht. Die Spieler mussten erst das Waiver durchlaufen. Und wenn ich es, müsste ich vielleicht nochmal recherchieren, aber ich meine es so zu sagen, dass man Leute aus dem Practice Squad hochholen kann, auch wegen der Covid-Situation aktuell und dann auch ohne Umwege wieder zurück.
Ja. Also erstmal ohne Gewehr, würde ich sagen, aber wäre auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, das stimmt. Kommen wir von den Halbzeitblockern zu den Fulltime-Blockern und zwar von den Titans zur Offensive Line. Die war ja die letzten Jahre doch häufiger mal Sorgenkind bei den Seahawks, besonders letztes Jahr wieder schwächere Leistung gezeigt, nachdem 2018 eigentlich wieder so ein bisschen Hoffnung unter neuem Offensive Line-Coach entstanden ist. Ja, also wir können ja mal die einzelnen Positionen durchgehen. Left Tackle, Dwayne Brown ist safe, würde ich sagen, oder?
Ja,
Dann Left Guard Mike Iupati, habe ich auch schon gehört, dass der ziemlich safe sein soll. Center überspringen wir mal eben kurz, gehen auf die rechte Seite. Right Guard Damian Lewis soll im Trainingscamp ganz gut performt haben, oder?
Ja, und hatte für mich unfassbar gutes Tape. Hat mir im College sehr gefallen, was er bei LSU gemacht hat. Irgendwie so auch so ein bisschen vielleicht auch Lieblingspick, weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, aber ja, denke ich, dass er der klare Favorit ist und da starten wird. Und ich glaube auch ein Upgrade zu zum Beispiel DJ Flucker sein wird.
Ja. Ja, und auf Right Tackle dann Brandon Shell, den sich die Seahawks als neue Verpflichtung gesichert haben, letztes Jahr noch bei den Jets. Hat ja bei Pro Football Focus ähnlich abgeschnitten wie Jermaine Fetti, also ist jetzt auch kein Star-Tackle. Man kann sich sicherlich erwarten, dass die Strafen ein bisschen zurückgehen, aber ansonsten jetzt auch kein Name, der Euphorie in uns auslöst, oder?
Nee, auf keinen Fall. Er hat, glaube ich, auch wieder ein bisschen Lob vom Coach bekommen. Genießt sowas mit Vorsicht. Im Trainingscamp werden viele Spieler gelobt, auch von Pete Carroll vor allem werden Spieler gerne mal gelobt. Und da einfach ein bisschen Ruhe bewahren und erstmal Woche 1 abwarten.
Ja, ganz interessant fand ich den Ansatz von Quandre Dix, Safety, der jetzt erstmal so ein bisschen auf die Bremse getreten ist und gesagt hat, ja, schön und gut, Neuverpflichtung, alles super, Training läuft, aber jetzt kommt mal ein bisschen runter, tretet mal auf die Bremse, wir haben doch noch gar nichts erreicht. Also vielleicht auch mal eine ganz interessante, konträre Herangehensweise, die Erwartungen ein bisschen runterzufahren und zu sagen, Leute, hört auf, euch hier groß selbst zu feiern. Wir haben hier noch kein Spiel gewonnen. Bleibt mal auf dem Teppich. Also so ein bisschen der Anti-Carroll scheinbar.
Der ist auch ganz schön eigentlich. Ganz schön, dass es auch von Spielern selbst kommt, weil nur von guten Trades oder tollen Draftpicks oder was auch immer hat man dann auch irgendwie nichts gewonnen und sollte man immer mal ein bisschen fokussiert bleiben. Bestimmt ganz gut von Dix, wie er es macht. Spricht auch ein bisschen für seine Persönlichkeit, dass man da vielleicht auch vor allem die jungen Leute da vielleicht ein bisschen bremst. Wir wollen jetzt auch nicht enden, wie, weiß ich nicht, beispielsweise Cleveland Browns, die letztes Jahr einen super Hype bekommen haben und am Ende war da halt relativ wenig los, muss man leider sagen, auch weil ich das sehr spannend fand, das Team auch dieses Jahr wieder. Und besinnt euch aufs Spielen und der Rest kommt dann.
Absolut. Genau, und dann kommen wir jetzt zur eben angesprochenen Center-Position, die zurzeit noch ein bisschen vakant ist. Also BJ Finney wurde ja geholt, wurde auch relativ fürstlich bezahlt, muss man sagen. Also wurde auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, wie viel er bekommt, aber auf jeden Fall war es Starter-Money, würde ich mal sagen. Und der scheint jetzt aber absolut nicht so zu performen, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt haben. Und ja, Center-Guard-Hybrid Ethan Posick scheint da jetzt tatsächlich die Nase vorn zu haben. Was denkst du darüber?
Ich kann kurz den Vertrag einmal noch nennen. Also ich bin ja heute hier für die Zahlen zuständig, merke ich gerade. Er bekommt im ersten Jahr 3,5 Millionen. Man könnte ihn cutten, wird dann aber 4,5 Millionen Dead Cap haben. Das ist also keine wirkliche Option. Im nächsten Jahr bekommt er 4,5 Millionen, werden aber mit einem Dead Cap von 1 Million zu entlassen. Also 2 Jahre, 8 Millionen ist der Gesamtvertrag am Ende. Ist Center auf Position 21. Ob das dann Starter-Money ist, weiß ich nicht. Also unterdurchschnittlich auf jeden Fall bezahlt.
Bis 32 ist Starter.
Ja, gut. Wenn man das so drehen möchte, gerne. aber ist natürlich jetzt nicht irgendwie top bezahlt. Ja, weiß ich nicht. Center-Position. Das jetzt irgendwie Ethan Posick war dieser Name.
Jeder spricht ihn auch anders aus. Also das bei dir klang jetzt eher wie so ein bisschen serbisch. Ich habe versucht,
das zu. Ja, genau, da hatte ich mich irgendwie so ein bisschen angelehnt, genau. Dass der jetzt da irgendwie aus der Versenkung kam, der war ja auch ein Draftpick, ich glaube, 3. Runde, vor etwa 3 Jahren.
Ich glaube sogar 2.
Ja. Aber man merkt auch, er hat nicht so viel gespielt, dass man sich wenig damit beschäftigt hat, in welcher Runde er am Ende gepickt war. Irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen war er immer Teil der Positionsgruppe. Und auf einmal kriegt er ganz viele Wiederholungen mit der ersten Offense. Boah, das spricht ja überhaupt nicht für Finney. Also das ist ja schon fast ein Armutszeugnis dann auch also einmal für den Spieler, vielleicht auch fürs Front Office. Soweit will ich jetzt, ich will vielleicht noch nicht jetzt das Signing komplett irgendwie in den Boden reden, aber es ist schon ein großes Fragezeichen und ja, eine große Sorge im Endeffekt auch. Ich meine, gut, wir haben gerade noch über Britt gesprochen, auf einmal ist er wieder ein Thema. Schwierig.
Ja, interessanterweise wurde jetzt auch, ich glaube, letzte Woche ein Stopp von den Seahawks selber für Journalisten eingelegt und wurde gesagt, so, ihr dürft im Grunde nicht mehr berichten, wer jetzt bei uns hier First Team, Second Team spielt. Und die letzte News, die aber noch durchgekommen ist, war, Ethan Pilthick wird, oder spielt viel Starting Center. Und da war ja wirklich Seahawks Twitter in hellem Aufruhr.
Das kann zu Recht. Sein.
Absolut, ja. Und jetzt kommt aber nichts Neues mehr. Das heißt, das ist die letzte News, die man jetzt bekommen hat. Und das ist, ja, beunruhigend, würde ich sagen.
Ja gut, wenn man unseren Coaching-Staff jetzt super clever darstellen lassen möchte, könnte man einfach sagen, sie haben die als letzte News gedroppt und in Woche 1 gegen die Falcons spielt auf einmal Finney und spielt einen super Job. Das glaube ich aber erstmal nicht. Ich glaube, was nicht nur die Seahawks das waren, dass jetzt nicht mehr über Death-Charts und so weiter berichtet werden. Ich glaube, das handhaben viele Teams jetzt aktuell wieder so, damit sie da irgendwie, ja, weiß nicht, ein Pokerface bewahren. Ob das auf der Center-Position von Seahawks jetzt sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ja, also ich finde es besorgniserregend.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt und wann man dann vielleicht doch nochmal irgendwie eine News bekommt über die Entwicklung dieser Positionsgruppe. Aber gut, das wären dann alle offensiven Positionsgruppen. Ich finde, wir können nochmal so ein bisschen über die Philosophie sprechen.
Zum Abschluss der Offense-Line ganz kurz nochmal. Ja. Ich hoffe, ich mache das hier noch so ein bisschen mit und bin auch öfter am Podcast zu hören. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann eine Preview beispielsweise machen oder eine Review und sagen, Offense Line gar kein Thema, nur ein Starter neu, durchschnittliche Line hat ganz gut protected, super und sollen wir weitermachen und das nicht immer diese, das ist ja echt ein endlos Thema für Seahawks-Fans und es wäre einfach mal schön, wenn das irgendwann mal nicht mehr sein würde. Ich kann nicht mehr über Center und Guards und Tackles reden.
Ich fürchte, bis es soweit ist, sind Podcasts überhaupt kein Ding mehr. Ich glaube, bis dahin gehört keiner so mehr Podcast.
Ganz schade, ganz schade.
Da wird Seahawks News nur noch über TikTok gedroppt und dann sind wir hier völlig, völlig außen vor.
Ja gut, dann mache ich da halt was.
Oh Gott, nein. So tief sink ich nicht. Gut, kommen wir zu. Ich glaube, die Jim und Seahawks haben auch einen TikTok-Account, aber ich sag mal lieber nichts mehr.
Ja.
Kommen wir zur Philosophie. Nachdem wir die einzelnen Positionsgruppen durchgesprochen haben, weil eigentlich ist das ja im Grunde das Wichtigste, weil wir können ja noch so geilen Quarterback, noch so tolle Wide Receiver haben, wenn Carroll weiterhin die Running Backs in Grund und Boden laufen lässt, bringt uns das alles relativ wenig. Von daher die Frage, glaubst du, diese Saison wird die Saison sein, in die wir als Let Russell Cook Saison in Erinnerung behalten?
Nein, ganz kurz, nein.
Gut, das war Ballhawks.
Ich würde es mir sehr wünschen. Und ich muss ja auch, also wenn man diese Positionsgruppen durchgeht, bin ich vom Personal eigentlich in meisten Teilen ziemlich angetan. Aber dass man jetzt so einen Philosophiewechsel bei dem Trainerteam sieht, von jetzt auf gleich, glaube ich irgendwie nicht. Also für Schottenheimer muss ich immer wieder eine Lanze brechen. Da gibt es viele Argumente dafür, finde ich, dass er vielleicht auch nicht das Problem ist. Er teilweise tolle Play-Designs hat, auch Spiele sehr gut called. Den würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen rausschieben, aber dass Kevin jetzt sagt, so, jetzt lassen wir Wilson von alleine, wie beispielsweise Pittsburgh Steelers letztes Jahr, als der Pass-Rush und das Laufspiel, die Laufverteidigung der Steelers uns eigentlich fast alles genommen hatten, dann wurde gesagt, so, jetzt spielen wir kurze Pässe und Wilson hat eine unfassbar gute Leistung abgeliefert. Wenn wir das jede Woche sehen würden, ich glaube, Twitter wäre in Aufruhr, alle Seahawks-Fans wären in Aufruhr und wir würden auch vielleicht auch mal ein Spiel weniger haben, was immer bis zur letzten Sekunde noch offen ist. Ich glaube da aber einfach leider nicht dran.
Nee, ich fürchte auch nicht, dass das sonderlich realistisch ist. Immerhin gab es leichte Andeutungen in die Richtung aus Interviews von Carroll, die er zumindest mitbekommt, dass die Fans sich dafür einsetzen, Russell doch mal ein bisschen mehr von alleine zu lassen. Ob das jetzt im Endeffekt ausreicht, wage ich aber auch zu bezweifeln. Von daher, ja.
Ja, ich finde es gerade bei Carroll so ein bisschen, er gilt ja so als offener und liberaler Coach und ich meine, wie er da mit 70 Jahren da auf dem Trainingsfeld rumspringt und so, also wenn ich mit 70 diese Energie habe, dann danke, oder nur die Hälfte davon. Ja. Und er gilt immer so als so offen, aber dann verschießt er sich im Endeffekt aber trotzdem solchen neuen Entwicklungen des Spiels und Trends, dass sich das irgendwie auch ein bisschen komisch, gerade bei der Person Campbell, finde ich. Weiß nicht, wenn man da so einen anderen Feldgeneral hat und der sagt, ich habe das schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so, dann hinterfragt es ja, glaube ich, die Leute hinterfragen es doch, aber nicht so wie bei Campbell, würde ich jetzt mal meinen, weil so von der Persönlichkeit her ist es für mich nicht richtig schlüssig, warum er sich da nicht mal so ein bisschen öffnet.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch schon mal, ich hatte mit Max Lenge schon eine ganz lange Folge zu den Coaches auch gemacht und da ist es wahrscheinlich auch so die Quintessenz, wenn Russell Wilson nicht so gut wäre und die Seahawks jedes Jahr aufs Neue zu einem Winning-Record und in die Playoffs spielen würde, dann wäre, glaube ich, Carrolls Standing in der NFL auch gar nicht mehr so krass. Also ich glaube, wenn du unter deutschen NFL-Fans eine Umfrage machst, dann wird Carroll immer noch bei den Coaches auf Platz 2 hinter Belichick landen. Also sein Standing ist einfach immer noch so groß, vor allen Dingen eben für Leute, die sich nicht so krass damit beschäftigen und die ja vielleicht auch einfach sagen, so ja Mensch, guck dir doch mal die Seahawks an, die sind doch seit Jahren in den Playoffs, dass das aber wahrscheinlich größtenteils an Russell Wilson liegt, das sehen dann eben nicht mehr so viele, von daher, ja. Schon ein bisschen komisch, hast du auf jeden Fall recht, dass so ein liberaler Coach dann doch so ein bisschen engstirnig ist, was seine eigenen Philosophien, seine eigenen Ideen von Football eben angehen.
Ja, wobei, ich glaube, Carrolls Ruf ist ja nicht nur sein guter Rekord oder sowas, ich glaube auch viel diese Kultur, die er bringt, und das ist aber wieder so ein Fass, was ich jetzt gar nicht groß aufmachen will, aber viele Spieler wollen ja auch wirklich zu ihm. So, Adams ist ja auch zum Beispiel sehr froh, jetzt beispielsweise hier zu sein bei Carroll. Oder ich glaube, Dix hat letztes Jahr auch solche Worte verloren oder so. Die freuen sich auch wirklich nach Seattle zu kommen, weil das was völlig anderes ist als das, was sie vielleicht vorher hatten. Und das ist ja vielleicht auch was, dass dann irgendwie Spieler, das sind dann diese weichen Faktoren, die dann, ja, die werden manchmal so ein bisschen vernachlässigt, weil alles nur noch analytisch angegangen wird. Aber sowas ist im Endeffekt auch wichtig, nur leider nicht messbar. Und das ist vielleicht auch ein großes Problem, vielleicht bei einem Standing von Leuten, die sich da so ein bisschen mehr mit beschäftigen, als dann nur, ich sage jetzt mal, der Casual-Zuschauer, der da sonntags einschaltet und dann sieht, die Seahawks haben wir schon wieder gewonnen.
Ja, also ich glaube, für die Spieler ist es deutlich wichtiger, eben so einen Coach zu haben, als jetzt für uns Fans, weil wir sehen, okay, gewinnen sie den Super Bowl oder nicht? Nein, schon wieder nicht. Schade. Und die Spieler haben eben, ich meine, die sind ja die ganze Saison über miteinander zusammen und erleben Carroll und den Coaching-Staff eben immer jeden Tag aufs Neue. Und da ist es natürlich angenehmer, wenn du jemanden hast, mit dem du auch mal ein bisschen reden kannst, mit dem du eben gutes Verhältnis hast, als wenn du dann jemanden hast wie Belichick, der ja eben häufig als totales Arbeitstier gilt und auch Spieler, die bei den Patriots waren und dann zu anderen Teams kommen, sagen, oh mein Gott, man kann ja auch Spaß am Football haben. Das heißt, für die Spieler ist es vermutlich nicht so geil, dann unter jemandem zu spielen wie Belichick. Es sei denn, sie sind eben wirklich total erfolgsgierig, wie ja zum Beispiel Tom Brady, ist ja eben auch wahr. Für die Fans ist es aber natürlich super, weil du gewinnst und gewinnst und gewinnst und was dann da im Endeffekt im Trainingscamp abgeht und ob Carroll und ob Belichick dann immer ein offenes Ohr für die Spieler hat, kann dir als Fan im Grunde relativ egal sein. Also ist halt die Frage, ne? Aus welcher Perspektive man das immer sieht. Aber ja, so als Mensch ist Carroll wahrscheinlich einer der coolsten Typen, der da so rumläuft in der NFL. Aber was so seine Football-Philosophie angeht und vor allen Dingen eben auch, wir sprechen heute über die Offense, was so seine Vorstellung von Offense angeht, ist es halt leider nichts, was ja unserer Meinung nach zumindest langfristig zu Erfolg führen kann. Zumindest in der modernen
NFL. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann wirklich mal sein sollte, wenn Carroll dann aufhört, was uns dann da erwartet. Also natürlich wird man dann vielleicht einen jungen Coach oder jüngeren Coach, das ist ja nicht so schwierig, aber dann fällt einen mit einem Offensivansatz und dann wirft Wilson 45 Mal den Ball oder noch öfter, je nachdem, wie das Spiel so läuft. Aber am Ende vielleicht gewinnt man dann noch nichts. Dann spielt man vielleicht da irgendwie so ein mit 4 Wide Receivern und Grüße an die Cardinals an der Stelle. Und dann gewinnt man die Spiele aber auf einmal nicht mehr. Also klar hat man immer noch Wilson, aber ich will Campbell da auch nicht immer alles absprechen. Also die Kultur ist eine Sache, damals ausführlich drüber gesprochen, aber wer sagt denn, dass dieser Rekord, allein das, was jetzt die letzten 10 Jahre passiert ist, mit einem neuen Coach, der dann offensiv denkt, auf jeden Fall so sein wird. Also das ist dann vielleicht auch, also ich glaube, so ein Umbruch, das wird dann, da werden alle Fans noch aufwachen dann so ein bisschen vielleicht auch.
Also ich glaube, zumindest offensiv ist Carroll niemand, der die Offense jetzt groß voranbringt. Also so sein Run-First-Ansatz, also defensiv kann es gut sein oder dass vielleicht die ganze Teamstruktur nicht mehr so gut funktioniert, wie sie vielleicht vorher funktioniert hat. Aber wenn du da einfach mal ein bisschen was Moderneres reinbringst, ein bisschen mehr in Richtung Analytics gehst, ein bisschen mehr Play-Action spielst, einfach moderner spielen, sage ich mal, ne? Dann glaube ich schon, dass es offensiv besser werden könnte. Russell Wilson ist einer der besten Quarterbacks der Liga und der würde es auch hinbekommen, da ordentlich das Feld entlang zu marschieren. Und ich glaube, dass da deutlich mehr möglich wäre, mit zum Beispiel einem Andy Reid. Also da gerät man doch ins Träumen, oder? Wenn du überlegst, Andy Reid oder sagen wir mal Russell Wilson in der im Team der Chiefs, also ja, was da für Potenzial drin steckt. Und wenn man an sowas denkt und dann aber sieht, dass Wilson in dem Team gefangen ist, das bei First, Second Down einfach stupide immer weiter in Wände läuft, dann ja, kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln und denkt sich so, ja gut, könnte alles besser sein.
Ja, gehe ich völlig mit. Ich würde es auch gerne sehen. Es muss in der Karriere von Wilson doch mal einmal einen Coach geben, wo er wirklich der absolute Fokus dieses Teams ist und einfach wirft, wirft, wirft. Und das wird wahrscheinlich auch ziemlich gut werden. Aber ob man dann zum Beispiel, wenn es dann bei den Seahawks sein sollte, dass man auf jeden Fall den Erfolg hat, den man mit Carroll hatte, das ist einfach vor allem in der NFL nicht garantiert. Und das sollte man dann auch nicht als selbstverständlich sehen, dass man in 10 Jahren Carroll 8-mal die Playoffs beispielsweise erreicht hat. Also kritisiert Carroll gerne immer, aber denkt auch daran, der hat eine ganze Menge erreicht. Das heißt nicht, dass man ihn deswegen weiter beschäftigen muss, aber retrospektiv vielleicht einfach mal dann auch sagen, war dann vielleicht doch ein ganz guter Coach, auch wenn er vielleicht nicht der modernste war.
Ja, wie gesagt, ich will ihm nicht absprechen, dass er gut war. Ich sage bewusst war.
Fair.
Weil ich meine, wir haben Super Bowl gewonnen mit einer krassen Defense, mit einem dominanten Laufspiel. Das war 2013-14 die Saison. Aber auch seitdem hat sich die NFL einfach weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklung hat Carroll eben gewissermaßen nicht mitgemacht. Und im Gegenteil, er hat sie bei den Seahawks eben sogar blockiert. Und das ist das, was mich stört. Ich will Carroll absolut nicht absprechen, dass er einen Riesenanteil daran hatte, dass die Seahawks das sind, was sie jetzt sind. Also es war ja auch seine Entscheidung, Russell Wilson zu draften, beziehungsweise gut mit Schneider natürlich zusammen. Aber es war aber seine Entscheidung, ihn starten zu lassen, 2012 in seiner Rookie-Season, auch wenn es eigentlich nicht geplant war. Und damit hat er ja so ein bisschen Russells Karriere ja auch ins Rollen gebracht. Also da muss man ihm auf jeden Fall dankbar für sein. Aber ja, irgendwo muss man dann eben überlegen, okay, ab wann macht es dann keinen Sinn mehr, jemanden weiter zu beschäftigen, der dem Team gewissermaßen im Weg steht. Aber seine Legacy, sein Vermächtnis schmälert sich dadurch meiner Meinung nach nicht, weil das, was er erreicht hat, kann man ihm nicht nehmen. Aber ja, für die Zukunft braucht man meiner Meinung nach einfach jemanden, der ein bisschen moderner, ein bisschen offensiver an die Sache rangeht.
Ja, absolut. Und die Kritik letztes Jahr zum Beispiel, dass die Defense auch teilweise wirklich schlecht aussah, das ist vielleicht für mich viel eher ein Kritikpunkt an Carroll, einem Defense-Coach, wenn die Defense so spielt, wie sie gespielt hat und oder auch die Jahre davor. Da hätte er irgendwann die Umstellung machen müssen, dass die Offense, was ja eigentlich nicht sein Steckenpferd ist, wo er aber meiner Meinung nach viel zu viel die Hand drauf hat, dass die vielleicht dann nicht so gut ist oder vielleicht nur durch Wilson getragen wird. Aber da ist dann auch wieder so ein Kritikpunkt. So, Wilson ist der Quarterback. In jedem anderen Team ist es am Ende aber auch so, wenn der Quarterback nicht so gut ist, dann ist das Team nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Wilson da durch die individuelle Leistung das Team nach oben bringt, weil ich meine, am Endeffekt ist das Scheme bei Andy Reid, bei den Chiefs super. Aber es ist natürlich auch durch Mahomes ausgeführt. So, wenn man da jetzt aber einen Durchschnittsquarterback hinstellt, dann müsste es ja eigentlich ja auch unfassbar gut sein. Und ja, deswegen, also immer so, ich finde diese Diskussion so ein bisschen komisch manchmal, weil der Quarterback ist der wichtigste Mann des Teams. Und deswegen ist er jetzt auch bei den Seahawks. Und deswegen bringt er die Seahawks auch auf ein neues Level. Wenn man dann bei ihm hört, die Offense ist ja nur Russell Wilson. Ja, die ist aber auch in allen, fast allen anderen Teams auch in zu großen Teilen der Quarterback. Also
Ja. Also da würde ich zumindest nicht zu 100% mitgehen, einfach weil, also du sagst, theoretisch nach der Logik müsste ein Durchschnittsquarterback in Andy Reids System auch gute Leistung vollbringen. Wenn man sich jetzt mal in Richtung unserer Division-Rivalen 49ers umschaut, dann hast du mit Jimmy Garoppolo einen Quarterback, der für mich maximal Top 12 ist. Also ich glaube, da tut man ihm nicht unrecht mit. Und trotzdem hat er sie in den Super Bowl geführt, weil das System einfach seine Schwächen kaschiert hat. Und eben um ihn herum trotzdem ein Team aufgebaut hat, dass das funktionieren kann. Und da geht es halt auch immer darum zu gucken, was hast du an Spielermaterial da? Und bei den Seahawks ist es eben ein Russell Wilson. Und wenn du einen Russell Wilson hast, musst du dein Team auch um Russell Wilson aufbauen. Wenn du einen Jimmy Garoppolo hast, musst du gucken, okay, Garoppolo ist absolut, es ist eben kein Wilson. Der kann die Bälle nicht so gut werfen, der kann nicht so gut scramblen. Der hat definitiv noch andere Limitierungen. dafür hast du ein geiles Laufspiel mit dem Outside-Zone-Play. Also ich will auch gar nicht Laufspiel per se verteufeln. Wenn man es denn kreativ macht, wie 49ers beispielsweise, dann kann es auch sehr gut funktionieren, wie man auch in den Playoffs gesehen hat. Aber man muss eben immer gucken, was man da hat. Und aus dem, was man da hat, dann quasi seine Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel, als die Seahawks Defense noch unglaublich gut war, 2013, 14 beim Super Bowl, da war ja dann auch wirklich das Carroll-System das Bessere. Ne? Man hat ja gegen die Broncos gewonnen, die ein absoluter Offensiv-Moloch waren, die in der Saison alles platt gespielt haben. Aber gegen so eine krasse Defense ist sie eben nicht angekommen. Aber mittlerweile ist die Defense, oder gut, mittlerweile wieder vielleicht schon, aber die letzten Jahre war die Defense bei weitem nicht so stark wie zu Super Bowl-Zeiten. Und ohne diese krasse Defense-Leistung hat Carrolls Taktik meiner Meinung nach dann eben auch nicht mehr funktioniert.
Ja, absolut richtig. Und ich finde es ja auch ein bisschen witzig, dass damals alle das Defensivschema der Seahawks kopiert haben, wie es halt in der NFL üblich ist. Und mittlerweile kehren aber die Teams auch schon wieder davon ab. Die Seahawks spielen halt zum Beispiel immer noch dieses berühmte Cover 3. Ja, weiß nicht, ist mal so ein bisschen stehen geblieben. Wenn aber jetzt das Personal so einschlägt, wie wir es ja alle hoffen, da kommt ja nächste Woche zu mehr, dann könnte das ja auch schon wieder funktionieren. Ich gebe dir ja auch recht, man sollte Wilson mehr featuren, auf jeden Fall. Nur im Endeffekt ist Wilson als Quarterback halt nun mal der wichtigste Spieler für einen Teamerfolg, genauso wie es in zig anderen Teams meiner Meinung nach halt genauso ist.
Ja. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Wir reden vielleicht auch einen Tick aneinander vorbei oder so. Also ich glaube, wir haben ungefähr dasselbe gesagt.
Ja, das wissen dann die Zuschauer, die Zuhörer.
Ja, unbedingt.
Indem sie dann am Ende die Timeline voll spammen.
Bitte nicht.
Gut. Einmal noch mal eben kurz Twitter da lassen. Das war's so von der Offensive Preview. Du hast es angesprochen. Nächste Woche geht's weiter mit der Defense und die Woche danach ist schon wieder NFL-Football. Also am 10. September geht's los mit Chiefs gegen Texans und am Sonntag danach spielen dann auch die Seahawks wieder. Von daher, der Hype ist da. Ich habe schwer Bock. Nächste Woche, wie gesagt, noch einmal kurz kleiner Rückblick und eine Vorausschau auf die Defense. Und jetzt gibt es gleich noch ein paar kurze Fanclub-News.
They are blowing the roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Und zwar haben unsere fleißigen Schreiberlinge, unsere fleißigen Redakteure was auf die Beine gestellt, was euch allen ziemlich gefallen sollte. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und zwar handelt es sich um ein Saison-Vorschau-Magazin. Das heißt, alles, was wir hier gerade im Podcast belabern, ist da quasi nochmal viel ausführlicher, viel besser recherchiert, niedergeschrieben. Tobi, du bist auch dabei, hast viel über unsere Rookies geschrieben, ja, auf jeden Fall. Henry ist dabei, der Max Länge ist dabei und noch ganz viele andere. Also wirklich super geworden, alles erhältlich im Shop der German Seahawkers. Wenn ihr kein Geld habt, natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt, aber trotzdem würden sich die Redakteure auf jeden Fall auch über eine kleine Spende freuen. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall kein Muss. Von daher für alle erhältlich. Jeder, der Bock hat, kann es sich runterladen und durchlesen. Sind, glaube ich, 32 Seiten. Ich habe es tatsächlich schon verschlungen. Sehr gut geworden. Abgesehen von Tobias Texten, die kann man überspringen.
Nein, bitte unbedingt lesen Sie.
Nein, auch die waren super auf jeden Fall. Genau, von daher große Empfehlung an der Stelle. Das war es diese Woche von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Feedback immer gerne an uns über Twitter, über Facebook. Schlag mich tot, gerne zuspammen. Wir haben Bock, wir haben nichts zu tun, wir haben Bock zu antworten. Und Feedback ist immer gut. Nächste Woche Defense und für euch eine schöne Woche. Bis bald und Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.